Es liegt an deinen Menschen. Und wer in 2026 und folgende allen Ernstes glaubt, dass in irgendwas Data und AI der Hebel in der Technologie liegt, der macht's falsch.
Ihr Lieben, sowas gab's noch nie. Es gibt jetzt eine kleine Werbung bei uns am Anfang mit einem Gewinnspiel für euch.
Merry Christmas!
So, Leute, es gibt ein Gewinnspiel. Ich kann es gar nicht glauben, aber wir kommen bei unserem Gewinnspiel hier. Achtung, lose ziehen. Bevor wir in unseren Jahresrückblick starten, wollen wir kurz über ein Problem sprechen, das eigentlich nichts mit KI zu tun hat und dann doch sehr viel.
Genau, nämlich digitale Teilhabe. Für viele ältere Menschen ist das Smartphone kein Fenster zur Welt, sondern eine Hürde. Und das ist ganz oft einfach zu klein, zu kompliziert, zu schnell. Man hat vergessen, wo man es hingelegt hat. Ne?
Ja, ich kenne das auch von meiner Oma. Sie hat echt Schwierigkeiten, diesen Podcast zu hören, weil sie es einfach nicht hinkriegt. Ne? Sie sagt dann, du hast mir da was bei WhatsApp geschickt, aber ich weiß einfach nicht, wie ich das anmachen soll. Also Fotos von Enkeln, ja, ein kurzer Videoanruf, eine Sprachnachricht, all das, was für viele von uns so selbstverständlich ist, fällt für andere einfach weg und damit oft auch mehr.
Und genau das ist im Prinzip der Wert, über den wir sprechen wollen, nämlich Verbindung, Selbstständigkeit und das Gefühl, nicht abgehängt zu sein, ne? Nur weil Technik immer komplexer wird.
Ja, und deswegen möchten wir euch heute eine kleine Lösung vorstellen und gleichzeitig auch verschenken. Wir verlosen eine Enna im Wert von 1000 Euro.
Genau, und das ist echt super cool, weil Enna ist ein Startup aus Deutschland, das ein digitales Gerät für Menschen entwickelt hat, die mit klassischer Technik überfordert sind. So ganz ohne Apps, ohne Menüs und ohne Touchstress.
Ja, man legt einfach eine Karte auf das Gerät, zum Beispiel für Fotos oder für Videotelefonie. Und alles funktioniert intuitiv, ne? Keine Erklärung, keine Einrichtung im Alltag, keine Updates. Es ist echt so genial.
Also wenn ihr sehen wollt, wie das konkret aussieht, schaut unbedingt mal auf der Website von Enna oder auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. Da zeigen sie Enna in Aktion und warum sie für viele Familien eine echte Veränderung bedeutet.
Also wenn du gewinnen möchtest, schreib uns eine Mail an team@aitonomy.eu und erzähl uns, warum genau du das gewinnen möchtest und vor allem ganz wichtig, für wen die Enna gedacht ist.
Genau, und wir verlosen dann am 2. Januar und geben die Gewinnerin oder den Gewinner auf Instagram bekannt.
Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Und ich finde es mega, dass Enna das macht. Vielen Dank an dieser Stelle für diese großartige Kooperation. Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem KI-Jahresrückblick. Willkommen bei Wunderpanik, dein Podcast zwischen Staunen und Stress in 2025. Und das war kein Jahr der großen Ankündigungen mehr, es war das Jahr der Konsequenzen. KI ist nicht mehr neu, sie ist da.
Und zwar in unseren Jobs, in Unternehmen, sogar in Behörden, in Beziehungen, in Entscheidungen und in dem, was wir für wahr halten. Wir haben 2025 gesehen, wie sich Macht verschiebt.
Zwischen Staaten, zwischen Konzernen, zwischen Mensch und Maschine. Wir haben erlebt, wie Euphorie kippt, wie Zweifel lauter werden und wie viele Fragen plötzlich sehr persönlich werden. In dieser Folge blicken wir zurück auf ein Jahr voller Widersprüche.
Auf technologische Fortschritte zum Beispiel, die uns gleichzeitig entlasten und überfordern. Auf Versprechen, die größer waren als die Realität und auf Ängste, die nicht so ganz aus der Luft gegriffen sind.
Wir sprechen über Gewinner und Verlierer, über Kontrolle und Kontrollverlust, über Nähe, Abhängigkeit und Verantwortung und wir tun das nicht alleine.
Denn wir haben heute eine Expertin zu Gast, die uns hilft einzuordnen, zu widersprechen und nach vorne zu denken. Das ist unser KI-Jahresrückblick 2025.
Zwischen Holy Shit, das ist genial und haltet die Maschinen auf. Hier ist unsere letzte Folge Wunderpanik dieses Jahr und hier ist Barbara Lampe, eure Lieblingsgästin aus Folge Nummer 5. Du bist unsere Person des Jahres. Wir haben dich gekürt und du weißt es nicht. Herzlichen Glückwunsch.
Yay. Vielen lieben Dank für die Einladung. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit für meine Schneeflocken. Sie sind wieder gerichtet.
Wer uns nicht sehen kann,
verpasst was.
Ja, verpasst definitiv was.
Ich habe ein Lilo und Stitch Haarreif auf mit einem Weihnachtshühnchen von meiner Tochter. Melanie hat eine wunderbare Brille auf, eine Elfenbrille. Und Barbara kommt als Einhorn mit Schneesternchen im Haar. Das ist so herrlich.
Das kann sich keiner ausdenken.
Nein.
Nicht mal KI.
Schön.
Kann liebe sich Barbara. Keiner ausdenken. Ist ja gut, wenn man eine große Karnevalskiste hat, ne? Da kann man auch nochmal schnell hektisch werden.
Genau. Und du, ja, dann holen wir dich auch Karneval nochmal wieder. Einfach um zu gucken, wie du so aussiehst dann. Barbara, wir kennen dich jetzt wirklich gut. Die Leute, die Folge 5 gehört haben, haben dich abgefeiert. Aber für alle die, die dich nicht kennen, hast du so einen Zweizeiler-Pitch über dich, um alle mal abzuholen?
20 Jahre Daten und KI, Implementierung, Strategieentwicklung, Modell bauen, mit einem Background in Mathe, Finance und Psychologie. Ich mache nichts anderes. Ich sage immer liebevoll, ich kann wahrscheinlich auch einfach nichts anderes, als mich in diesem Feld rumzutreiben und mache das halt jetzt wirklich. Wir nähern uns ganz hart, inklusive wenn wir die Studienzeit mitrechnen, wirklich ganz hart den 30 Jahren. Ich habe also viel mitgemacht, nicht nur die letzten 3 Jahre.
Ich werde so ein Bedimmtisch. Ja. Ja, mega cool. Und ich finde auch, also du bist tatsächlich für mich persönlich die Person 2025 in dem Feld, weil du als Frau erstmal auf den Bühnen stehst, du wirklich tief reingehst in die Sandkästen dieser Unternehmen und aber auch eine Person bist, die den Head of ITs vertraut, aber auch eben Menschen, die jetzt nicht unbedingt im technischen Bereich sind. Du bist wirklich so ein bisschen wie die Brücke zwischen Technik und Mensch und hast das ja auch mit deinem Unternehmen einfach auch schon im Namen. Empathic Business. Mhm. Und deswegen bist du auch die perfekte Person, mit uns hier diesen wilden Ritt heute zu machen. Ich muss euch sagen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich bin aufgeregt, weil wir sind wirklich also im Begriff, alle möglichen Themen aus diesem Jahr nochmal auszugraben. Und das ist super schwierig, weil erstens ist KI, ein Jahr fühlt sich an wie 16 Hundejahre. Und wir sind natürlich ein Podcast, der versucht, die großen Themen irgendwie auf uns Menschen dann auch nochmal und auf die Gesellschaft zu übertragen. Und wie fühlen wir uns eigentlich dabei? Und deswegen sind heute unsere Themen 2025. Wir gucken auf Arbeit und Wirtschaft. Wir gucken auf Bildung und Politik. Wir gucken auf Gesellschaft und Ethik und wir gucken auf Kultur und Psychologie. Das ist, was wir uns vorgenommen haben.
Es ist ein Brett.
Es ist ein Brett und deswegen teilen wir das in 2 Folgen. Das hier ist Folge Nummer 1 und Folge Nummer 2 könnt ihr direkt im Anschluss hören. Und wir starten los. Wir werden das so machen, dass wir geben dir, liebe Barbara, eine Vorlage. Wir geben dir eine Vorlage und dann hast du, ich würde sagen, so pro Vorlage haben wir dann so 5 bis 6 Minuten Zeit, das Ganze mal auseinanderzunehmen. Und wer dich
Gott, was habe ich getan?
Kennt, ja, das, das ist so gut. Und jeder, wer dich noch nicht kennt, wir haben Barbara natürlich auch eingeladen, weil sie wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt. Sie reißt die Pflaster einfach ab und hier gibt es nicht groß Hype, sondern wenn das kein Hype ist, dann sagt uns die Barbara das. Und deswegen ist es auch so schön, weil wir auch immer wieder nach vorne blicken wollen, was ist jetzt wirklich relevant und was ist 2026 für uns wichtig. Also, der Marathon startet. Let's go. Wenn wir ehrlich sind, Barbara und Melanie, 2025 hat nicht langsam guten Tag gesagt. Das Jahr ist eher mit der Tür ins Haus gefallen. Ne? Im Januar stand plötzlich DeepSeek auf der Matte. Ein ganz kleines chinesisches KI-Startup, das mit seinem R1-Modell so wirkte, als hätte es die Einladung zur großen KI-Party eigentlich gar nicht bekommen. Und dann war es auf einmal der Gesprächsstoff des Abends. Denn DeepSeek kam nicht mit dem großen Serverpark oder den teuersten Chips, sondern mit etwas viel Unangenehmerem. Effizienz, weniger Kosten, trotzdem starke Leistung und plötzlich saßen alle da und dachten, Moment mal, geht das etwa auch ohne Milliardenbudgets? Aus diesem ersten Aha-Moment wurde ziemlich schnell ein kollektives Räuspern in der Branche. Was wie ein cooler Newcomer-Move aussah, entwickelte sich zu einem echten Weckruf, denn DeepSeek war kein Zufallstreffer, sondern ein Zeichen dafür, dass das Spielfeld wieder größer geworden ist. Mehr Konkurrenz, mehr Tempo, weniger Platzhirschbonus und damit wurde es dann auch für die bekannten Namen langsam ungemütlich, vor allem für OpenAI. Die Schlagzeilen drehen sich plötzlich. Fast forward. Spätestens jetzt am Ende des Jahres sehen wir eine neue Leitfrage, die sich in den Raum stellt. Hat OpenAI seine technologische Führungsrolle eigentlich noch sicher oder geraten sie zunehmend unter Druck, zuletzt durch Googles unbestreitbaren Erfolg mit Gemini 3? OpenAI hat natürlich sofort geantwortet, GPT 5.2 ist da. Oder ist das heimliche GPT 6? Genau an diesem Punkt, Barbara lacht schon, genau an diesem Punkt steigen wir nämlich jetzt ein, weil das zeichnet sich so schön ab als der Moment 2025, es geht los. Barbara, was ist hier los? Starten wir mit DeepSeek has joined the group chat.
So, jetzt also erstmal kleiner Fun Fact. Mein Kommentar zu DeepSeek war mein schlecht performancester Post auf LinkedIn. Und es war zum zweiten Mal in meiner Karriere, dass ich an meinem Schreibtischlein saß und dachte so, Kinder, was habt ihr denn jetzt alle? DeepSeek, die spielen schon das komplette 2024 mit. Ach, jetzt habt ihr es mitbekommen. Also ich glaube, das ist einer der wichtigsten Takeaways, dass wir in 2025 und das wird uns 2026 noch viel, viel mehr beschäftigen. Das, was scheinbar vor dem Vorhang passiert und was hinter dem Vorhang passiert, von dem, worüber eventuell dann doch wieder die Nerds seit Wochen und Monaten sprechen versus was dann quasi so dieser Durchbruch ist. DeepSeek hat seit Anfang 2024 ein Paper nach dem nächsten released und bei jedem hast du mit den Öhrchen geschlackert.
Hat keiner aber drüber gesprochen, ne?
Wollte gerade sagen.
Also Achtung, habe ich sogar Anfang 2024. Auf hat aber keiner interessiert, weil war zu viel Nerd-Stuff. Und es ist auch am Ende des Tages eine History-Repeat. Denn bis zu dem Durchbruchmoment von GPT-4, nicht GPT-3.5, sondern GPT-4, also Anfang 2023, war das eine konstante Battle. China, USA, China, USA. Nicht ganz in der Geschwindigkeit natürlich, die wir heute hatten oder haben, aber trotzdem, die einen sind zwei Monate vor, dann ziehen die nächsten nach. Das Chip-Embargo hat dann das erste Mal zugeschlagen und das hat dann quasi das ausgehebelt. Und das war dann auch der interessante Move, der DeepSeek so interessant macht. Ich nenne es mal liebevoll Comeback of the Handwerk, denn die Amerikaner und die Chinesen verfolgen zwei sehr unterschiedliche Ansätze an der Stelle. Einmal Amis Brute Force, scale it, bis es nichts mehr geht.
Oh, das musst du nochmal sagen. Was war das?
Brute Force.
Brute Force.
Also wirklich die Daten und die Ressourcen.
Hoher Gewalt, alles über die Chips, alles über die Trainingsdaten. Also wirklich rohe Gewalt, Brute Force, was geht. Das ist der Ansatz der Amerikaner. Wirklich sowohl an der Rechenleistung wie auch an allem anderen. Und die Chinesen, die sehr klar gesagt haben, okay, das wird ineffizient, das müssen wir handwerklich sauber machen. So ein bisschen der Gegentrend, den die Europäer eigentlich auch die Jahre davor immer wieder gelebt haben. Lass uns das doch Effizienz angucken, weil, hey, warum sollen wir so viel Energie und so viel Schmarrn zum Fenster rausschmeißen? So nach dem Motto, wir lassen das Fenster ja auch nicht ständig an, wenn die Heizung läuft. Und das ist so ein bisschen der Approach eben den oder das was die Chinesen machen.
Genau. Ja, super spannend. Und wenn du jetzt zurückguckst auf das Jahr, wie hat es dann dieses Jahr auch verändert?
Ich würde am ersten sagen, am ersten hat es das geopolitische Spiel rund um AI am stärksten verändert, weil wir jetzt quasi nur noch zwei dominante Player haben. Davor war es immer noch so ein bisschen die Frage, kann irgendjemand wirklich vielleicht noch irgendwo aus einem Eck aufholen? Aber momentan ist es schlicht und einfach so, wir haben zwei dominante Nationen, China und die USA und dann kommt lange nichts.
Ja, wir werden später nochmal über die Rolle von Europa sprechen, dem Zusammenhang.
Und das hat sich halt, also wie gesagt, das AI-Final in 2025 ist definitiv das, was davor schon klar war, aber zurück zu hinter dem Vorhang, halt eben ein geopolitisches Machtspiel geworden. Und das ist sicherlich das, was DeepSeek am meisten befeuert hat, welcher Wettbewerb da stattfindet und welches geopolitisches Machtspiel da einfach auch abgeht. Das war DeepSeek wirklich so. Neben, dass es ein unheimlich gutes Produkt ist, ein unheimlich gutes Modell ist, wirklich handwerklich. Also das wäre halt genau der Punkt. Es wäre kein geopolitisches Machtspiel, würden die chinesischen Modelle und Anwendungen nicht so extrem gut sein und so gut hier liefern, dann wäre die Diskussion hinfällig, aber genau das tun sie eben.
Ja, wir sehen auch immer mehr, also das ist auch Open Source an der Stelle nochmal gesagt. Vielleicht kannst du das mit einem Satz gleich noch abräumen, was Open Source ist, aber ich höre jetzt auch immer mehr, gerade wenn wir arbeiten jetzt auch mit manchen Verwaltungen zusammen und so, Qwen3 oder DeepSeek als Open Source wird gerne benutzt, weil es eben sehr leistungsfähig ist, effizient ist und einfach handwerklich gut.
Open Source ist am Ende des Tages, dass du die Möglichkeit hast, die Modelle in verschiedenen Varianten von Open Source, das gibt es quasi von, du hast Anführungszeichen nur den Code, bis hin zu, du kennst wirklich alle Trainingsdaten. Das ist dann sozusagen die letzte, offenste Variante, die wir haben. Aber grundsätzlich steht immer hinter Open Source, dass es dir eine einfache Möglichkeit bietet oder die Möglichkeit bietet, das Modell zu nehmen und auf deinem eigenen Rechner oder Serverzentren oder was auch immer laufen zu lassen. Und da ist natürlich effizient nochmal eine ganz andere Frage in dem Spiel. Wie gesagt, im Zweifelsfall hat keiner das riesige Datencenter im Keller stehen. Und damit ist natürlich der Gedanke, dass das Zeug gut läuft, unter Strom, Compute und sonst irgendwas, eine relevante.
Und jetzt gehen wir von diesen geopolitischen zwei Seiten mal rein nach Amerika zu den Big Playern, die wir natürlich alle kennen. Jetzt gerade zuletzt, ich würde sagen, da ist es am deutlichsten geworden. Also im Oktober haben wir zum einen gesehen, dass OpenAI von seinem Non-Profit auch gewechselt ist in seinem For-Profit. Also das ist schon mal interessant und spicy, weil sie natürlich dadurch einfach zeigen, es geht hier um Profit machen, ja, und nicht mehr um, wir wollen die sicherste KI für die Menschheit und wir retten alle machen. Das war einmal, würde ich sagen, sehr strategisch, weil die natürlich auch ganz viel Kohle brauchen, um im Wettbewerb zu bleiben. Und dann auch noch der große Riese Google, der jetzt wirklich zeigt, nachdem der anfänglich, würde ich sagen, 2023 mit Bart irgendwie sehr hinten geblieben ist und alle so große Fragezeichen hatten, dann mit Gemini natürlich sehr stark aufgeholt hat und jetzt wirklich auch auf den Benchmarks sehr heiß diskutiert wird mit Gemini 3, aber auch natürlich Nano Banana Pro, zeigt er einfach, hey, ich bin hier und ihr könnt mich alle mal. Ja. Und die NutzerInnen nehmen es halt auch an und wahr. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Rolle. Und was da jetzt interessant ist, ChatGPT ist ja für die meisten KI, das ist die KI, haben dann jetzt sehr schnell 5.2 aus einmal. Ich habe das Gefühl gehabt, über Nacht hier, wir haben auch was Cooles noch, Besseres. Was ist da los? Was ist also, im letzten halben Jahr da passiert?
Ich nenne das ja schon liebevoll Flavor of the Week. Kennt ihr euch noch? Kennt ihr nicht die Eisdiele so im Sommer, die jede Woche so eine Special-Sorte im Angebot hat? Diese Woche haben wir jetzt Oreo-Vanille-Schokostückchen. Nächste Woche haben wir Zitronen-Mango-Sorbet. Ja, das sind die Modell-Release, Flavor of the Week. Wir haben jede Woche ein anderes Modell. Und irgendein anderes Modell, was rein nach den Benchmarks das andere outperformen wird. Das wird jetzt sicherlich noch eine ganze Zeit lang so weitergehen. Aber es ist halt auch im Prinzip Flavor of the Week. Und wenn jetzt Katharina sagt, boah, also Zitronensorbet mit Mango und boah Gott, geh mir nur weg, ich will die Oreo-Vanille, ja, dann wirst du halt Zitronensorbet halt auch nicht essen. Das ist genau das, was gerade passiert. Die Geschwindigkeit ist beeindruckend. Auf der anderen Seite auch das, gehen wir zwei Schritte zurück. Wenn du die Rechenzentren hast, wenn die Infrastruktur stehst, du ein verdammt gutes Team hast, dann können sich die Leute teilweise nicht vorstellen, wie du die pushen kannst. Wie Bottlenecks sind die Infrastrukturen. In Bottlenecks sind die Grundcode-Architekturen. Aber wenn das Fundament sitzt, dann ist in unserer Disziplin Geschwindigkeit nicht so ein Problem. Die Geschwindigkeit, die wir jetzt haben, ist unbelievable. Also ich sitze ja jedes Mal da und denke mir so, ich meine, ich weiß, was das ansatzweise weiß, was das heißt auch. Das ist schon unbegreiflich irgendwo, selbst als alter Hase in diesem Feld. Aber am Ende des Tages auch nicht groß überraschend, weil wie gesagt, viel hängt eben an der Hardware und je mehr du davon hast und wie gesagt, wenn deine Grundbausteine mal sauber aufgesetzt sind, und das ist das, auf was die Leute halt einfach immer so ein bisschen vergessen. Wir diskutieren immer, du hast sowas wie Prototyping, dann geht das Ganze in Prod und dann wird skaliert. Das sind unsere großen drei Stufen, die gibt es in unterschiedlichen Varianten, aber am Ende des Tages hast du es mal geschafft, dass du von Prod to Scale kommst, dann kriegst du da halt
Produkt
wirklich auch
ein fertiges Produkt, was funktioniert, was über den Piloten sozusagen hinaus ist und
weiter
dann
den Piloten
auch
hinaus
skaliert werden
skalierbar kann. Werden kann. Und dieser Scale, wenn du den mal auch fachlich in Griff hast, also dass du nicht zum ersten Mal ein Produkt zu einer Skalierung führst, sondern zum wiederholten Male. Und das hat ja OpenAI genauso bewiesen wie alle anderen mit jeder Modelliteration. Sie können skalieren. Dann heißt das nicht, dass das trivial ist. Aber deine Prozesse stehen, deine Teams stehen. Du kannst dann einfach auch noch mal Gas geben.
Wenn dann jemand wie Sam Altman so ein Code Red ausruft, ne, das war ja die Headline, die selbst ich gelesen habe, dann bedeutet das, also was, wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, dann holen die noch mal ein paar Leute von extern ran oder wie ist denn dann so?
Der Code Red ist ein bisschen älter, als er in der Presse gelandet ist.
Okay,
der Code
Red ist natürlich, na klar, das war ja klar.
Der Code Red ist ein bisschen früher ausgerufen worden. Code Red wird immer dann ausgerufen, wenn entweder etwas aussieht, als würde dein Projekt gerade nicht funktionieren. Also es kann ganz normal sein, dass du ein Code Red hast, dass du gerade mit einem Sprint drin steckst und du denkst so, also irgendwas geht hier richtig schief, kann also Code Red und das heißt dann all hands on deck und jetzt fixen wir das, insbesondere weil es im Zweifelsfall halt irgendwas Kritisches fürs Unternehmen ist. Oder ein Code Red wird ausgerufen, weil einer deiner Konkurrenten so knackig unterwegs ist. Und Google ist halt momentan knackig unterwegs und das war im Prinzip schon, also seit Februar hat man gesehen, wie sie Geschwindigkeit aufgenommen haben. Und du bist ja nicht, also diese Branche ist klein und untereinander gut vernetzt. Das heißt, du hast relativ frühzeitig schon eine Idee. Du weißt vielleicht nicht konkret, was deine Kollegen machen, aber es ist nicht, dass das nicht Waschweiber und vor dem Herren sind, die Jungs, meistens sind es leider Jungs, die tratschen und ratschen genauso wie wir alle. Das heißt, du weißt schon sehr früh, im Moment, die haben irgendwas Größeres in der Pipeline oder sonst irgendwas. Und ja, dann kann schon eben sein, dass du halt eben feststellst, okay, wir müssen noch mal mehr Gas geben. Das kann schon mal sein, das kann von der Urlaubssperre zu, ja, wir holen uns noch mal externe Hilfe rein. Das kann alles sein, am Ende des Tages schmeißt du im Prinzip Kohle auf das Problem, Ende.
Mhm. Frage für 2026, ne? Jetzt machen wir hier einen Cut, jetzt könnten wir eine Stunde weitersprechen, aber jetzt müssen wir hier einen Cut machen. Wie wird sich der Wettbewerb, was meinst du, wie wird sich das jetzt im KI-Sektor 2026 entwickeln? Stehen wir jetzt quasi am Beginn einer diversifizierten KI-Landschaft mit mehreren gleichwertigen technologischen FührerInnen oder stabilisiert sich die Position jetzt von nur noch diesen großen, die, wo du es gerade gesagt hast, die Infrastruktur, die Teams, die Prozesse stehen haben?
Also für die großen Foundational-Modelle, großen, sind die Player klar. Das ist jetzt, ob das eine Alibaba ist, eine Google ist, die großen Player. Werden wir dazu sehr spezialisierte Cutting-Edge-Sachen sehen? Ja, zum Beispiel so ein DeepSeek. Kleines, schlagmächtiges Team, hab aber auch wirklich Ressourcen im Hintergrund. Ich meine, es ist ein Hedgefonds gewesen. Also sie haben die Rechenleistung auch im Keller liegen. Das werden wir schon sehen. Aber der Kampf um die großen Modelle, der wird schon von den aktuellen Playern geschlagen. Das heißt nicht, dass nicht andere Player, weil die Modelle eben so gut geworden sind, kannst du ja die Modelle nehmen, um neue Modelle zu trainieren. Mhm. Das heißt, es könnte schon der Moment kommen, dass wir da auch noch mal so einen Hidden Champion oder sonst irgendwas nehmen, Ex-Founder, aber auch die werden einen bestimmten Grad der Rechenleistung brauchen. Aber was die ganz großen Modelle angeht, wäre ich jetzt überrascht, wenn wir da mehr als ein, zwei, drei zusätzliche Player sehen, außerhalb derer, die jetzt schon im Prinzip relativ bekannt sind.
Ja, danke dir. Kommen wir zum nächsten Punkt, der schließt daran an, den machen wir auch ganz kurz. 2025 war auch das Jahr mit dem Wort KI-Blase. Plötzlich war es salonfähig, was vorher noch Twitter-Debatte klang irgendwie, landete auf einmal bei großen Wirtschaftsakteuren, internationalen Institutionen und Investmentfonds und die warnten auf einmal öffentlich, in KI fließt gerade extrem viel Geld in Projekte, Rechenzentren, Chips und einiges davon erinnert verdächtig an klassische Blasenmuster. Ne? Also da wird extrem viel reingepackt, aber da kommt nicht so viel Revenue zurück. Gleichzeitig kam sofort der Widerspruch, KI sei kein Hype, sondern ein echter Produktivitätsmotor, also kein Entweder-Oder, sondern beides zugleich. Hoffnungsträger und Nervositätsfaktor. Überbewertung, riesige Kapitalzuflüsse, spekulative Märkte. Die Unsicherheit wächst, würde ich sagen. Sie ist noch am Wachsen. Und die Frage ist, dass eine Blase war damit eigentlich endgültig im Mainstream angekommen. Mhm. Ich habe auch viele Podcast-Titel gelesen. KI-Blase, wir in der Blase. Mhm. Und das führt uns eigentlich direkt in die Richtung 2026. Ne? Wenn es eine Blase gibt, was müsste passieren, damit sie platzt? Und was würde das für die Wirtschaft und Gesellschaft bedeuten? Barbara, wie hast du diese
Diskussion? Eine leichte Frage.
Dieses Jahr, ja, jetzt geht es mir eher so auch um die Wahrnehmung in diesem Jahr. Wie hast du diese Diskussion diesem Jahr wahrgenommen? What's your take?
Wir haben mehrere KI-Blasen. Wir haben eine KI-Blase Nummer 1 über Investitionen in unmature Firmen, OpenAI, Startups und Co. Ob die delivern oder nicht, also ob da jemals wirklich der Umsatz dahinter rauskommt oder nicht, wissen wir nicht. Wir haben selten so hohe Bewertungen für Startups gesehen, die noch nicht mal ein Produkt haben. oder ein crappy Produkt haben, also ist wirklich relativ krass. Das ist die eine Blase, die wir haben. Und da sind unrealistische Bewertungsszenarien drin. Davon wird ein Teil hops gehen. Die Frage ist, wie viele davon? Das ist die eine Blase. Dann haben wir die zweite Blase und das sind die großen Player, sei es Microsoft oder Google, die
Nvidia
oder auch
Meta, auch, ne?
Nvidia, die einfach massiv Geld in die Hand nehmen. Die verdienen ja Geld. Also das heißt, die nehmen ja quasi mehr ihr Eigenkapital in die Hand. Das ist ein ganz klassisches Investitionsrisiko. Das werden die, glaube ich, sehen, was sie da wissen. Und das ist für die eigentlich auch für die Großen relativ überschaubares Risiko, weil wenn die Datencenter mal da sind, also wir haben genügend Zeug, was wir darin rechnen können. Das muss kein Gen-AI-Case sein. Wir können auch mal schön alte, und das sieht man auch, es wird massiv mehr in Prediction-Modelle investiert. Also wir machen sehr viel mehr, weil wir die Rechenleistung einfach haben. Das heißt, deren Blase ist keine wirklich so hohe Blase. Das ist ein bestimmtes Investitionsrisiko, das die fahren. Nicht unrealistisch, Haken dran. Gibt Einzelne, die davon sicherlich auch überbewertet sind, aber grundsätzlich noch nicht so ganz das Große. Und dann haben wir eine dritte Blase und die ist, finde ich, die fast interessantere und das ist die, die Pseudo-Wissensblase und die Argumentation rund um KI, die beide Blasen halt sehr maskiert, also über Nacht 85 Millionen KI-Experten geworden sind. Das ist auch eine ganz große Blase. Und das
wo kommen
ist die,
die
Blase.
Ja, wo waren
ich
die
habe keine
die
Ahnung.
Gemacht? In welchen Unternehmen?
Ich weiß nicht, ich habe die auch früher nie in der Vorlesung gesehen. Also ich meine, wer Mathe studiert, weiß, wie klein diese Vorlesungen sind. Man kennt sich eigentlich. Also das Audimax haben wir nie voll bekommen. nein, aber das ist die große dritte Blase, die wir definitiv haben. Und das ist quasi die Kommunikationsseite mit mehr oder minder fachlichen Fundierten. Und die wird ziemlich sicher in 2026 mal als allererstes platzen. Warum? Weil die Investitionsversprechen, die damit eingekauft worden sind, garantiert nicht liefern können. Und das wird so die erste sein. Was dann dieses Platzen dieser Blase für Auswirkungen auf die Bewertungen, auf die Firmen hat, wird man sehen. Ich würde mal sagen, die Blase der großen Tech, wie gesagt, Meta, Google und sonst was, nein, denen fällt genügend Kladderadatsch an, was sie mit ihren da jetzt Investitionssummen rausholen können. Da machen wir wenig Sorgen. Das könnte für die Startups recht interessant sein. Und die größere Gefahr ist eben halt, welche Auswirkungen hat ein Platzen der KI-Kommunikationsblase auf die Unternehmen, die sich auf diese Blase verlassen haben. Also nicht im Sinne von, die jetzt irgendwie KI-Beratungen, sondern halt die halt dann quasi das eingekauft haben. Also von mir ist der deutsche Mittelstand oder sonst irgendwas. Das ist eher das, wo ehrlicherweise echt richtig Zunder dahinter liegt, weil das könnte unschön werden.
Danke für die großartige Überleitung zum nächsten Thema, zum nächsten großen Topic, nämlich Unternehmen. Viele Unternehmen sind 2025 zwar offiziell bei KI angekommen, praktisch, aber noch im Vorraum stehen geblieben. Klar, Tools sind eingeführt, Lizenzen gekauft, du hast es gerade schon angesprochen, Pilotprojekte gestartet, aber die große Transformation, die lässt noch auf sich warten. Internationale Reports zeigen ziemlich deutlich, KI wird genutzt, aber selten so, dass sich Prozesse und Arbeitsweisen wirklich verändern. Ohne echte Umstellung bleibt der Effekt überschaubar. Ein zentraler Grund dafür: Es scheitert selten an der Technik. Viel öfter hakt es an Kultur, Führung, strategische Einordnung fehlt, Verantwortung ist unklar, Entscheidungen werden nicht verstanden, KI wird irgendwo zwischen IT, Fachabteilung und Management geparkt und gehört am Ende niemandem so richtig. Dazu kommt ein weiteres Nadelöhr, Weiterbildung. Viele Firmen investieren zwar in Upskilling-Programme, und du hast gerade auch so ein bisschen gezwinkert eben, meine ich, aber oft gehen sie am Bedarf vorbei. Gefragt sind neue Entscheidungslogiken, veränderte Rollenbilder und ein anderes Zusammenspiel von Mensch und Maschine, nicht nur mehr Toolwissen. Und all das wirkt direkt ins Arbeitsleben hinein. Vertrauen, Motivation, Zusammenarbeit verändern sich, Rollen verschieben sich, Tätigkeiten auch. Da gehen wir gleich noch genauer drauf ein, aber erstmal zurück zu den Unternehmen. Die eigentliche Frage ist also weniger, ob KI jetzt kommt, die ist da, sondern wie. Wo liegen die größten Widerstände? Warum bleibt so viel beim Experimentieren hängen? Und was müssen Unternehmen 2026 wirklich angehen, liebe Barbara, damit KI nicht nur effizienter macht, sondern Arbeit spürbar verändert? Und da würde ich da ansetzen, wo du eben bei der Blase aufgehört hast vielleicht.
Am Ende des Tages stecken sie deswegen im Experimentieren fest, weil sie einen Unterschied zwischen Experimentieren, Prototypen, Produktion und Skalierung einfach nicht kennen. Ich kann ja nicht ändern. Also der Punkt ist, wenn dir, und das ist kein Vorwurf, ich meine, wenn das Unternehmen, stellt euch vor, so klassisch, die IT-Abteilung, da kannst du 800 Mitarbeiter haben und hast eine IT-Abteilung, sind 20 Leute groß, du bist ja schon groß. Dann hast du vielleicht noch eine kleine Data-Abteilung, ein bisschen BI macht, sind vielleicht nochmal 6 Leute. Diese 26 Leute, die bisher, wenn sie Glück hatten, im Keller wohnen durften und nicht in der Tiefgarage, sollen jetzt auf einmal über Nacht in einem völlig von Hype geprägten Markt zaubern. Wie genau? Wie genau sollen sie über Nacht zaubern, 20 Jahre, 30 Jahre unaufgeräumte Daten, IT-Systeme aus der Hölle, wo du doch schon mal froh bist, dass du keine Lochkarte findest.
Eine Empfehlung an der Stelle, guck mal die Serie The IT Crowd.
Ja. Und so, das heißt, jetzt läufst du in dieses Problem rein. Auf der anderen Seite hast du quasi die Leute, die es scheinbar umsetzen sollen. Achtung, denen wird auch eine Expertise zugewiesen, die sie im Zweifelsfall gar nicht haben. Die dürfen aber auch nicht Nein sagen. Da fängt es ja schon an. Und dann wird oben das Unwort des Jahres ausgerollt, AI first. Mein Unwort des Jahres 2025 ist AI first. Was genau AI first sein soll, in meinem Batch haben wir das Wort Säge first eingeführt, weil das ist ungefähr genauso realistisch. Immer erstmal Säge first machen, ist ja wurscht, ob wir Kuchen backen oder sonst irgendwas tun. So, das heißt, du hast über 3 Jahre lang, haben sich jetzt einige Unternehmen auf die Reise gemacht und haben irgendwie zwischen diesen Armen unten und oben und dann führten wir irgendwie Tools ein, alle diese Versprechungen nicht und keiner hat sich mal hingesetzt und gesagt, was heißt denn eigentlich Data und AI? Es heißt nie nur AI. Es gibt keine AI-Strategie. Das werde ich gleich wieder danach gebasht werden. Warum? Nee,
Also nicht von euch. Also nicht, um gebasht zu werden, sondern jetzt mal Klarheit.
Es gibt keine AI-Strategie, denn eine AI-Strategie braucht immer eine Datenstrategie und eine Datenstrategie braucht immer eine Business-Strategie. Data und AI mit Ego ist der falsche Job. Wir sind ein verdammter Service-Provider. Es gab schon einen Grund, warum wir theoretisch in der Tiefgarage, solange wir noch Fenster und ein bisschen Heizung haben, eigentlich ganz gut aufgehoben sind. Denn das ist genau das, was du machst. Du bist ein pures Enablement des Gesamtkonstruktes Unternehmen. Und das sind Sachen, die kennen die Leute nicht. Das wissen die nicht. Das heißt, du hast so viele Möglichkeiten, dass es schief gehen kann. Und dann natürlich zusammen mit einer Technologie, die durch ihre Einfachheit der Nutzung die Komplexität komplett maskiert.
Ja, das ist ein super Satz.
Das ist kognitive Dissonanz in jedem Prompt. So, also das heißt, ich habe bei dieser Technologie in der Einführung ein unheimliches Gap zu überwinden, weil es ja eigentlich trivial ist, außer dass es nicht mal im Ansatz trivial ist, was dahinter passiert. Und insbesondere, ich wiederhole mich, wie so eine kaputte Schallplatte, es ist halt non-deterministisch. Das heißt, es ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das heißt, ich habe all die Herausforderungen von probabilistischen Systemen. So, alles Sachen, mit denen sich im Zweifelsfall eine Minderheit eines Unternehmens überhaupt mit beschäftigt hat. Ja, und dann bei jeder Einführung, wir sind ja kurz vor Weihnachten, passiert Wünsche ans Christkind. Und das heißt, Wünsche ans Christkind, wo jeder seinen Use Case haben möchte, anstatt Pain Points zu identifizieren und die Leute, die Ahnung haben, das zu matchen. So, das heißt, du hast jetzt im Zweifelsfall sehr viel Zeit und Geld verschwendet, weil, ohne dass du es wusstest, dir niemand die Grundlagen erklärt hat, dass das so halt nicht funktioniert. Und das ist das, die bittere Realität, in der wir uns gerade alle so ein bisschen
schaffen bewegen. Wir das? Also schaffen die Unternehmen, besonders im Bereich Skilling, schaffen wir die das aufzuholen? Und was wäre, weil es gibt ja so zwei Ebenen. Es gibt auf der einen Ebene das, was du beschrieben hast. Und dann gibt es ja aber noch die Daily-NutzerInnen, die irgendwie ihr ChatGPT auf dem Smartphone benutzen, irgendwie Schatten-KI sogenannte. Die müssen ja auch geskillt werden einfach. Ne? Schaffen das die Unternehmen und wo ziehst du eine Grenze im Unternehmen? Weil der Eindruck ist ja, jeder könnte ja jetzt entwickeln. Ne? Jetzt kannst du die HR-Abteilung befähigen mit KI und die sollen dann bitte ans Prototyping am Ende gehen mit ihrem Problem. Sind die dazu in der Lage? Ist das ein Märchen? Was sollten Unternehmen 2026 einfach tun?
Ist es möglich, als Unternehmen das zu hebeln? Ja. Aber nur mit 2 Dingen. Commitment, Commitment, Commitment. Jetzt waren es 3 Dinge. So war es aber auch. Commitment aus der Führungsebene,
ja.
Finanzielles Commitment,
ja.
Und Commitment aller Mitarbeitenden. Zusammen mit dem guten alten Accountability.
Commitment meint hier Verpflichtung und Verbindlichkeit und Accountability meint Rechenschaftspflicht und Verantwortlichkeit.
Haben wir das? Dann wäre es machbar und dann sehen wir auch, dass es machbar ist. Mhm. So, das muss gegeben sein. Kann man das? Darf die HR-Abteilung prototypen? Sehr gerne. Das heißt nicht, dass wir es in Produktion setzen. Das Wipe-Coding, ich bin ein Riesenfreund des Wipe-Codings. Ich finde es mega.
Musst du einmal erklären.
Wipe-Coding ist, du machst im Prinzip aus natürlicher Sprache entsteht Code. Mhm. Und vielleicht ein kleiner Prototyp, eine Mini-App. Mhm. Das hat nichts in der Produktionslinie zu suchen und erst recht nicht in der Skalierung zu suchen.
Wir verlinken mal Lovable in den Shownotes, dann kann jeder das sowas mal einfach für sich testen.
Genau, also Wipe-Coding, aber nochmal, der Punkt ist halt, und da fängt das Scaling an. Liebe HR-Abteilung, tobt euch aus, aber bitte in einer Umgebung, die wir Sandboxing nennen, der Kindergarten-Sandboxenplatz, plus, nein, wir werden das nicht ungetestet irgendwohin ausrollen. Aber ihr dürft euch gerne bis zu einem bestimmten Grad austoben, um Möglichkeiten zu sehen. Haken dran, können wir machen.
Ich glaube, das ist die große, das ist, glaube ich, diese große wichtige Verbindung. Ne? Wir müssen natürlich alle befähigen, über KI nachzudenken und über Daten nachzudenken, damit die Problem-Owner, also ne, die im HR die Probleme haben, auch anfangen können, über das Prototyping nachzudenken, um dann mit Experten natürlich dieses Problem zu lösen perfekt. Ja. Ne?
Und das, genau, und das sind zwei unterschiedliche
Das ist, glaube ich,
Schritte.
Der Wert, den man durch Skilling auf jeden Fall schaffen kann, wie man das ganze Unternehmen befähigt, KI und Daten zu verstehen.
Und dann müssen wir einen großen Unterschied sehen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen das, was wir Data and AI Literacy nennen und Data and AI Fluency. Und das große Problem ist, dass wir haben in vielen Schulungsprogrammen noch nicht mal saubere Data und AI Literacy, aber jetzt wollen wir Fluency haben. Fluency hat nichts mit Tool-Kompetenz zu tun. Fluency hat ein tiefes Verständnis damit zu tun, dass Marketing andere Skills braucht, andere Prozesse hat als die Entwicklungsabteilung, als es HR. AI und Data Literacy ist, dass alle über das Gleiche sprechen können mit den gleichen Worten, beim gleichen Verständnis. Und diese Unterscheidungen sind nicht klar, diese Unterscheiden werden nicht gelebt, aber deswegen führen wir das nächste gruselige Tool ein und das wird genauso wenig funktionieren wie alles andere. Es ist wirklich pandemie-like, Kampf ums Klopapier. Bringt nichts.
Danke.
Mhm. Ja. Super Überleitung, glaube ich, auch wieder in die nächste Schlucht. Barbara, nach allen Modellen, Märkten und Managementfragen wird 2025 noch was ganz anderes sehr deutlich. Ne? Also du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen im Background eigentlich anklingen lassen. Es ist nicht nur ein abstraktes Technikthema. Für viele geht es echt um Jobs. Ne? Also das hat alles eine ziemlich konkrete menschliche Seite. Es geht nämlich nicht nur um Effizienz und Innovation, sondern einfach echt um Arbeitsplätze, um Karrierewege, ne? Und am Ende auch um soziale Sicherheit. Und die öffentliche Debatte schwankt dabei extrem. So, wir lesen von Massenentlastung. Ich habe hier aus dem, wann war denn das, September, ne? Business Insider schreibt, 99% der Arbeitnehmer könnten bis 2030 arbeitslos sein, auch Programmierer und Prompt-Ingenieure. Und wir lesen sowas, ne? Dann geht es wieder um so explodierende Produktivität und wie oft liegt wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo dazwischen. Also KI verändert auf jeden Fall Arbeit tiefgreifend, haben wir gesehen. Also nicht für alle leider gleich und oft schnell. Und ja, es ist manchmal so, dass Umschulungen und Bildungssystem und Politik da irgendwie gar nicht reagieren können. Ne? Und irgendwie verschiebt sich da auch jetzt so eine zentrale Frage. Also weg von nimmt KI uns die Jobs weg hin zu, welche Arbeit verschwindet, welche entsteht neu, wer rutscht vielleicht sogar durchs Raster? Und ja, wie beurteilst du das? Wie würdest du sagen, was kann das Individuum jetzt an der Stelle tun, um dem irgendwie was entgegenzusetzen?
Wir müssen ein paar Sachen auseinanderhalten. Es gibt eine wenig diskutiert, aber ausnahmsweise als MIT mal wieder geliefert, die MIT Iceberg-Studie, so eine Simulation, in der rausgekommen ist, die USA kann aktuell 11,2% oder 11,7%. Theoretisch könnte AI diese Jobs killen. 11%. 2% sehen wir.
11%. Alter Schwede.
So. Das ist krass, aber wir sind nur bei 2%. So. Das ist die Frage, wie antworten wir darauf? Erstens, wir müssen der Realität ins Auge gucken. Und ich meine, es gibt so Bücher wie Bullshit-Jobs. Es gibt solche Geschichten wie, wenn ich heute in ein Unternehmen reingehe, dann laufe ich ganz gerne in den Betriebsrat rein und dann gucken die mich mit Argusaugen an, weil scheinbar bin ich ja die, die quasi jetzt dafür sorgt, dass irgendwelche Leute rausgeschmissen werden.
Da ist sie.
Da ist sie, die Lampe.
Die Vorbotin des Terminators.
Du bist so eine Art McKinsey der KI-Abteilung, ne?
Ja, ich bin so ein richtig apokalyptischer Reiter und danach trinken wir entspannt Käffchen und sind uns alle einig. Was passiert in diesen paar Stunden? Die gleiche Frage, die ich allen stelle. Wie viel Überlastung habt ihr auf den Mitarbeitenden drauf? 120%, 180%. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Zahlen ich da teilweise höre.
Wir können uns das vorstellen.
Ja, genau.
Gerade
darum geht es doch erstmal. Darum geht es erstmal. Wir haben völlig überarbeitete Menschen. Wir gewinnen Produktivität nicht durch, wir haben zu hohe Bürokratie und damit meine ich insbesondere auch die Unternehmensbürokratie, mal ganz abgesehen vom politischen, sondern wirklich Unternehmensbürokratie. Also ich höre jetzt, jeder Dienstleister hat schon die Procurement aus der Hölle durchlebt, wo du denkst so, möchte ich auch noch meine Geburtsurkunde haben oder wann darf ich für euch arbeiten und eine Rechnung schreiben? Also lauter solche Geschichten. So, die Realität ist, insbesondere in Deutschland, im europäischen Raum, ist, dass wir überarbeitet sind. Der Mental Load und der Cognitive Load der Mitarbeitenden viel zu hoch ist. Wann genau zwischen den 180.000 Meetings kommst du eigentlich mal zum Arbeiten?
So. Genau, was ist eigentlich noch Arbeit, ne?
Was ist überhaupt noch Arbeit? Hängen wir eigentlich nur noch in irgendwelchen Meetings rum? Es gibt so ein ganz legendäres Projekt, wo ich der interimsmäßige Chief Ops drin war. Ich weiß gar nicht, wie viele Meetings ich ständig gecancelt habe. Ich habe mir einen dermaßen harten Ruf, weil ich habe alles, warum? Dann auf einmal hatten wir mehr Produktivität. Ich habe übrigens nichts Magisches getan, außer Meetings aus dem Kalender rauszusprechen.
Und
so.
Und warum gefragt, ne? Das ist genau. Kleinste, aber beste Wort. Ja.
So, und damit haben wir halt eine Realität, in der, und jetzt müssen wir das mal positiv sehen, wir haben also Mitarbeitenden, die sind 130% überarbeitet. 12% dieser Tätigkeiten könnten rausgenommen werden. Ja, Moment mal, dann wären wir ja bei realistischen 100%, also Pi mal Daumen vielleicht bei realistischen 100% arbeiten. Hä? So, wir befinden uns in den nächsten Jahren, wenn wir es clever machen. Und das ist immer die Side Note an allem. Also wir haben immer so ein Asterix an Data und KI. Und das ist richtig gemacht. Und das wird das sein, was 2026 und die nächsten Jahre begleiten wird, ist es richtig gemacht, dann hast du das, was KI verspricht. Produktivitätsgewinne, Business-Innovation, strategische Innovation und im Zweifelsfall die glücklichen Mitarbeitenden, die auch noch Bock haben. Falsch gemacht, boah, dann haben wir genau die Probleme. Das ist halt so diese Differenzierung, die Leute sich nicht eingestehen wollen. Es gibt ein richtig gemacht. AI ist Mathe in Code. Das heißt, 5 plus 3 bleibt 8. Und in der Mathematik gibt es etwas, das richtig und falsch ist. Und ja, auch wir rechnen mit Wahrscheinlichkeitssystemen. Das heißt, wir kommen vielleicht nur nah an 8 dran. Aber nochmal, die Prozesse sind bei uns entscheidend. Und es gibt eben sowas wie richtig und falsch. Und das ist etwas, was wir in der aktuellen Diskussion wenig bereit sind einzugehen, dass es sowas wie verdammt falschen KI-Einsatz gibt. Falsch. Da kannst du dich drauf einsetzen, dass du da lustige Diskussionen führen wirst. Und das ist genau die Herausforderung. Es gibt ein richtig und ein falsch und kein, ja, das könnten wir auch so machen. Nein.
Ja, total spannend, weil es mich auch gerade einfach nochmal daran erinnert, es ist ja oft ein Menschenproblem. Ja, also
AI hängt sagen, nur an den Menschen.
Und dann ist es eben diese eh schon Probleme, die in den letzten Jahren einfach durch die Wirtschaftskrise, durch Kriege, durch keine Ahnung was, Globalisierungsbröckeleien und
Corona,
und sonst was,
das ganze Thema, ne?
aufgekommen sind. Und dann ist einfach jetzt KI der Heilsbringer, der jetzt hier und da noch irgendwas einspart. Und ich glaube, das führt dann nicht zu 11%, sondern halt dann zu falschen 40 und wieder zurücksteuern und wieder, ach du Scheiße. Und jetzt habe ich Scheiße gesagt.
Oh Gott! Müssen wir nachziehen.
Also ich sage das auch gleich nochmal, glaube ich, irgendwie. Aber ich mochte auch diesen Fokus, den du ganz kurz darauf gesetzt hast, tatsächlich zu sagen, vielleicht packen wir erstmal die Probleme an und reden mal über überarbeitete Menschen. Yep. Und das geht halt konträr zu diesem Effizienzträumen, die so die Managementabteilung immer dann vor Augen hat. Ne?
Ja, das und, ist halt auch, das ist so, also ich wiederhole mich an der Stelle nochmal. In der Data Science, in AI, keine Technologie hat verdammten Moat. Das heißt, wir haben kein verdammtes Alleinstellungsmerkmal. Nichts killt ein Unternehmen so schnell wie die Menschen, die zur Haustür rausgehen, die Technologie gebaut haben und keiner versteht mehr das verdammte Modell. Damit habe ich jahrelang mein Geld verdient und tue es heute noch. Das Team ist weg, keiner versteht mehr das Modell. Es liegt an deinen Menschen. Und wer in 2026 und folgende allen Ernstes glaubt, dass in irgendwas Data und AI der Hebel in der Technologie liegt, der macht's falsch.
So Punkt. Spannend. Wir hatten jetzt in der vorletzten Folge hatten wir André Henn. Der ist aus der Kreativitätsbranche, kommt er. Und er sagte, wenn Technologie deine Idee ist, dann hast du keine Idee. Und ich finde, das knüpft da wunderbar an. Kommen wir daran angrenzend zum nächsten großen 2025 Aufreger und Liebesthema Nummer 1. Ich frag mal dich. Was denkst du, was ist das große Thema 2025 gewesen in LinkedIn und everywhere?
Kommentiere bitte, welches Wort in den Comments?
Prompt? Agent?
Agent.
Oh Gott, Agenten. Stimmt, wir haben ja 2025 ja das Jahr der Agenten. Ich vergaß, ja, sorry. Agenten, ich war beschäftigt, die Dinge an Prot zu setzen.
Das wurde uns letztes Jahr, 2024, wurde uns das quasi hier 2025 werden wir die Agentenschwärme, die Multi-Agent-Systeme sehen. Überall und everywhere. Ja.
Wie viele James-Bond-Bilder wir gesehen haben, ne? KI als 007.
Genau. Also war ein Schlüsseljahr 2025. Ja. Große KI-Anbieter haben den Fokus klar von Chat-Interfaces hin zu autonomen Agenten verschoben oder versuchen es auf jeden Fall. Systeme, die Ziele verfolgen, ne? Aufgaben zerlegen, Tools nutzen und Ergebnisse selbst bewerten. Das ist jetzt mal ganz knapp gefasst, was ist eigentlich ein Agent? Und Unternehmen experimentieren auch zunehmend mit Multi-Agent-Setups. Das musst du gleich einmal erklären, was das ist, in denen eben dann mehrere Agenten zusammenarbeiten und klassische Workflows ablösen. Gleichzeitig rücken aber natürlich auch so Sachen wie Kontrollverlust und Haftungsfragen damit rein. Und natürlich die Frage, liebe Barbara, wie gut ist das Ganze denn schon? Und wir haben gerade schon gesagt, was die ganzen, die ganzen Flaschenhalse sowieso schon sind, um grundsätzlich Daten und KI zu denken. Ist das noch Marketing jetzt, das Ganze, was wir da mitkriegen, oder ist es schon Realität und sind da andere Unternehmen?
95% des Marktes ist es pures Marketing für circa 5% aller Marktteilnehmer ist es Realität.
Geil, was für ein Prozentsatz, liebe ich ja jetzt
schon. Bada, bumm, Tisch.
Ich weiß, wie viel Aufwand es uns, das Team, die Teams beim Kunden, die eine Tech-Bude sind in San Francisco, ein Data-on-Tech-Unternehmen, was es uns an Aufwand gekostet hat, im November final zu sagen, Multi-Agenten-Orchestrierung in Prod, ausgerollt, Client-Facing, done. Nerven, graue Haare, Schweißausbrüche, Top-Engineering-Fähigkeiten. Die haben rund 400 Engineers, also wirklich, an allen Zaubern.
Sagst du mir gerade etwa, dass der 21-jährige Tech-Bro auf LinkedIn das nicht kann?
In Prod, wenn er es hinbekommt, wenn er das hinbekommt, der 21-jährige Tech-Bro, das hinbekommt, dann wird er im gleichen Moment einen hohen, hohen siebenstelligen Check bekommen und irgendjemand wird ihn einkaufen.
Kann es sein, dass der teilweise vielleicht auch gar keinen Agenten mehr verkauft, sondern einen GPT?
Also, zurück zu 95% des Marktes.
Ja.
Also erstens, was ist eine Multi-Agenten-Orchestrierung? Eine Multi-Agenten-Orchestrierung ist, dass du eben mehrere Agenten, diese kleinen Dinger, die da durch die Gegend meistens LLM-basiert, also der Agent an sich ist erstmal LLM-basiert, dass die untereinander miteinander wie so kleine Tamagotchis funktionieren, Aufgaben und Teilschritte übernehmen, sodass die eben in entweder sequenzieller oder in sonstiger Orchestrierung das Ding abgearbeitet bekommst. Haken dran. Dazu gehört natürlich eine hohe Automatisierungskompetenz. Das ist Teil der Agentenstrecken, denn es wird automatisiert, was automatisiert werden kann. Und wenn wir das eben, was wir Produktion und Scale nennen, dann haben wir da garantiert noch dazwischen mal das eine oder andere regelbasierte System. Das ist aber völlig in Ordnung. Das gehört zu diesem, die komplette Orchestrierung zusammen. Alles, was sich nicht bewegt, bei drei auf dem Bäumchen ist, das ballern wir da durch, um Stabilität zu erzeugen vor Performance. So, was haben wir auf der anderen Seite? Da haben wir Agenten, die da irgendwo eingesetzt sind, sind teilweise Automatisierungen. Andere Agenten haben agentische Strukturen oder das, was wir Agentic AI einsetzen. Aber die Frage ist immer an der Stelle, oder zum Beispiel hier eins meiner Lieblingsdinger, was mega cool ist, Claude Skills. Also wenn jemand wirklich damit rumspielen soll, das finde ich eins der underutilized Dinge, die wir in 2025 viel zu wenig diskutiert haben. Ignorieren Sie Lovable.
Ab in die Shownotes.
Ignorieren Sie N8N. Nutzt Claude Skills. Alter Schwede, was damit geht. Mega gut. Da kriegt man einen Einblick, was machbar ist. So. Der Rest, und jetzt muss man ein bisschen unterscheiden. Du bist ein kleines Unternehmen, du hast 4, 5 Mitarbeiter, vielleicht sogar auch nur 50 Mitarbeiter. Du bist jung im Unternehmen, also nicht so alt, keine historischen Geschichten. Im Zweifelsfall bist du ein Dienstleistungsunternehmen. Kannst du jetzt mit lustigen Agenten, die auch grenzwertig an dessen sind, was ich in einem echten Enterprise-Kunden ausrollen kann? Ja, klar. Keine Security-Beschränkung, DSGVO interessiert mich nicht. Was auch immer. Ich kann alles ignorieren, was irgendwie Relevanz hat. Vielleicht irgendwie ein bisschen zusammengepatcht. Die Dinger liefern Ergebnisse. Die Frage, und das ist einfach quasi jetzt zurück zur handwerklichen Frage, kann ich sowas unterschreiben? Da hängen 15.000 Mitarbeiter dran oder selbst nur 1.000 Arbeitsplätze, wenn der Zeug mir um die Öhrchen fliegt. Also sorry, ich kann das nicht, da kommt so mein Engelchen und sagt so, hallo, Ethik und Moral gehört auch hier dazu. Mhm. Der Punkt ist, dass diese Agenten, und ich fand das, wie gesagt, ich hätte nicht geglaubt, dass ich dieses Jahr mit einem Kunden zusammen, und wie gesagt, das Hauptarbeit des Kunden, nicht wir stehen da an der Seitenlinie und ich sage mal, ich bin überbezahlter Coffee-Cooker und Plätzchenbacker. Ist einfach an der Stelle, dass es machbar ist. Und das hätte ich in dieser Geschwindigkeit nicht erlebt. Also ich war im Januar definitiv, mich ärgert immer noch, dass ich den Blogartikel nicht veröffentlicht habe. Ich habe gesagt, ja, das 2025 wird nicht das Jahr der Agenten, weil wir sie einfach nicht in Produktion sehen werden. Wir haben es dieses Jahr im November geschafft, aber wie gesagt, auch von US-Kunden.
Es ist nicht massenhaft ausgerollt.
Nein, überhaupt. Wie gesagt, 5% ist auch positiv geschätzt. Du hast ganz kleine Mini-Agenten, teilweise in kleineren Rack-Systemen, aber wirklich, das ist nichts von dem, was da draußen quasi in der Welt dann postuliert wird, was da hinten dran ist. Aber das ist halt, wie gesagt, zurück zu meiner, wir haben im großen Teil eine Kommunikationsblase, das dürften wir halt nie unterschätzen.
Ich fasse zusammen. Also, wir sehen, dass so die großen Big Player stehen bleiben nächstes Jahr. Dass wir auf jeden Fall Akteure sehen, die spezialisiert was auf der Kette haben. Wir sehen, dass diese Transformation in Unternehmen geht, in dem Commitment auf Führung, Commitment finanziell und Commitment mit den Menschen geht. Wir brauchen erstmal den Fokus auf Entlastung der Mitarbeitenden, bevor wir überhaupt über Jobverluste sprechen, großflächig. Es liegt am Ende am Menschen auch und an falschen und schlechten oder nicht richtigen Entscheidungen. Es gibt ein richtig oder falsch in dem Fall. Und wir sehen, dass auch die Agenten jetzt nicht diejenigen sind, die um die Ecke kommen, ganz schnell mal ausgerollt sind und dann all unsere Probleme lösen.
Ach, das wäre so schön.
Frage ist, wer welches Problem hat und wer was lösen möchte. Und damit kommen wir zum zweiten großen Teil unserer heutigen Show. Gehen wir nämlich jetzt passend dazu zu Bildung und Politik. Und ihr geht jetzt einfach zack in die nächste Folge. Da hört ihr den zweiten Teil unseres großen KI-Jahresrückblick hier bei Wunderpanik.